geht es jetzt schon los, da?
Okay, ich nehme jetzt auf.
Kaffeeklatsch, das ist ein etwas älteres Wort vielleicht. Viele junge Leute kennen dieses Wort oder gebrauchen dieses Wort nicht so wirklich, aber eigentlich ist es ein cooles Wort. Das ist nämlich eine Gesprächsrunde, eine sehr lockere, also ich denke immer an ältere Damen, die dann gemütlich Kaffee trinken, Kuchen essen und dann über alles Mögliche reden und plaudern. Aber ich glaube, das ist eigentlich auch was Cooles für jüngere Leute. Und Kelly und ich haben eine Sache, die uns verbindet, ist Kaffee. Also wir beide lieben Kaffee. Am besten schwarz. Und so denken wir es Kaffeeklatsch auch. Also wie der pure schwarze Kaffee reden wir ganz offen, ehrlich, direkt über die Themen, die uns interessieren. Und wenn du eine Tasse Kaffee hast, dann setz dich einfach dazu, hör uns zu, rede mit uns und ich hoffe, es wird für alle irgendwie interessant und lustig sein.
Hallo liebe Leute, wir sind wieder hier beim Kaffeeklatsch mit Bodo.
Und einer Brezel im Mund, merke ich gerade.
Schön. Oh ja, und heute haben wir sehr besonders einen Gast dabei, der Jason Lim.
Hey.
Yay.
Yeah.
Wir freuen uns, dass du dabei bist. Jason, kannst du dich vorstellen?
Gerne. Ja, ich freue mich. Ist eine Ehre. Mein Name ist Jason Lim. Ich bin halb Südkoreaner, halb Deutscher. Aber in Deutschland ist es ganz einfach. Mich einfach Chinese. Das ist sehr einfach. Aber ich bin in Thailand aufgewachsen. Genau, und verheiratet, zwei Kinder, 4 und jetzt bald 2. Nächsten Monat wird meine Tochter 2 und ich hab letztens meine Frau gesagt, ich habe da so einen Termin, ist das okay? Und dann hat sie mich so angeguckt, da hat deine Tochter Geburtstag, ne?
Oh,
voll vergessen. Yeah. Ja, so, also ich bin kein guter Vater, aber ich danke, dass ich hier sein darf.
Ja. Ja, meine Tochter hat Geburtstag einen Tag nach Ostern dieses Jahr und das habe ich auch was vergessen, weil es in der Osterzeit ist. Vergiss mal einfach.
Wie alt wird sie?
13.
Oh, ja. Großes Mädchen.
Ja. Ja, und wie geht's dir, Bodo, diese Woche?
Boah, ey, ich habe voll Muskelkater überall. Ich habe gestern meinem Arbeitskollegen beim Umzug geholfen und wir waren echt viele Leute. Ich glaube, wir waren bestimmt so 10 Leute und der hat aber so viele Sachen gehabt. Und es gab halt, ich glaube, seine alte Wohnung war im 3. Stock, seine neue, glaube ich, auch, jeweils ohne Aufzug. Und da war so ein Sofa, das war so schwer. Also sogar mit 4, 5 Männern war das, keine Ahnung, war einfach zu viel. Aber wir haben es alle geschafft. Um 23 Uhr waren wir dann fertig gestern. Aber die Waschmaschine, das hat mich gekillt. Also ich habe die Waschmaschine noch getragen, in die neue Wohnung rein. Und eine Etage, die vorletzte, ich musste abbrechen, ich habe auf einmal so Krämpfe in den Oberschenkel bekommen. Und ich so, ey, André, du musst übernehmen, ich kann nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, so geht's mir jetzt gerade.
Also mit 10 Leuten wart ihr, ich nehme an, dass ihr sehr viel Abstand gehabt habt. Ja.
Ja, klar.
Hey, ich habe das, mich erinnert das mit der Waschmaschine, weil ich habe vor einigen Wochen, haben wir einer chinesischen Familie beim Umzug geholfen und die hatten extra so Gurte geholt.
Oh.
Die man so zu zweit anziehen kann, damit man in der Mitte dann so die Waschmaschine draufstellt und dann kann man das so hochheben, damit man quasi, ich weiß nicht, irgendwie das besser für den Rücken oder keine Ahnung. Und dann wollten die, dass wir das üben in der Wohnung mit ihrem Klavier. Mit dem Klavier sollten wir das üben, einfach so dem Flur lang laufen, damit wir schon mal das üben, wie das funktioniert. Das fand ich schon ziemlich lustig, aber ja.
Naja. Ja, und wenn einer die Treppe runterfällt, dann fallen auch beide.
Dann geht der andere immer mit.
Ja, also heute haben wir ein cooles Thema, unversöhnt, weil ja, unsere Reihe heißt das unglaubliche Großstadtleben. Wir hatten viele gute Themen bisher und heute ist unversöhnt. Und ja, wir kommen zu diesem Thema. Bodo, unversöhnt, was bedeutet das und warum haben wir das als Thema?
Ja, ich denke ich glaube, dieses Thema, das betrifft eigentlich fast jeden, weil Beziehung ist etwas, was so, ich denke mal, das Allerwichtigste ist im Leben oder für viele Menschen. Ich glaube, wir sind halt ein soziales Wesen und in Beziehungen, ja, da gibt es natürlich nicht nur tolle Momente, sondern auch Momente, die einen enttäuscht haben, wo man verletzt wurde und Ja, und dann ist halt die Sache, wie gehe ich damit um? Und nicht immer verträgt man sich wieder und kann an dem anderen vergeben. Manchmal bleibt man halt unversöhnt. Und ja, und das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Thema. Wie gehen wir damit um? Was macht das mit euch? Und ich glaube, gerade in der Großstadt, ich würde sagen, dadurch, dass es so viele Leute gibt, so viele Optionen gibt, dass es sehr laut ist, dass man sehr schnell Ablenkung finden kann, kann man das Thema mit unversöhnten Beziehungen leicht unter den Teppich kehren oder verdrängen und sich mit anderen Sachen beschäftigen oder einfach neue Beziehungen, neue Freunde suchen. Es gibt ja so viele Menschen in der Stadt. Und ich glaube, deswegen ist das schon ein wichtiges Thema.
Also, ich habe nur bis 2019 die Statistik gefunden, aber in 2019 die Scheidungsquote in Deutschland war 35,79. Ja. Ja.
Ja, ich dachte, es ist immer höher. Ich
Es
habe
war.
Leuten immer eine falsche Zahl gegeben. Ich habe immer gesagt, alle, also 50% habe ich immer gesagt.
Also es war mal so, in 2005 war es 51 Prozent
Ja, ich bin so alt schon.
92.
Ach, so ist besser geworden.
Ja, oder Leute,
Ja.
weniger Leute heiraten einfach.
Ah, das wird sein,
Ja,
glaube ich.
ich glaube,
Und die,
das
die
wäre.
heiraten, haben es vielleicht, versuchen schon verheiratet dann zu bleiben. Das,
Ah,
ja,
aber
das ist.
keine
Nee, das ist gut. Ich glaube, das ist schon ein Punkt. Aber ich würde sagen, 35 ist ja, das ist nicht was zu jubeln. Also das
ist immer noch hoch, ja.
ja. Also wenn man sagt, ja, keine Ahnung,
Jede dritte Ehe
ja.
endet in der Scheidung oder was?
Genau, ja. Oder wenn man sagt, jeder dritte Kind ist verstorben. Das wäre auch nicht so gut.
Was für ein Sprung!
Nein, ich meine, wenn es so an etwas schlimm gibt, wir sagen nicht, oh, 35%, das ist ziemlich gut. Nein, ist
Nein,
nicht
das stimmt.
gut. Ja.
Aber ich meine, es ist ja nicht nur Ehen, ne? Wenn man,
Ja,
wenn ich
genau.
einfach denke, wie viele Familien Menschen einfach gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Bei uns im Stadtteil, da wohnt ein Mann aus Italien. Und der hat einfach keinen Kontakt mehr, sondern seine ganze Familie einfach verstritten, einfach, ich glaube, er hat auch keine Lust, wirklich, also mit denen wieder irgendwie den Kontakt zu suchen oder versuchen, das zu klären. Oder Leute, die mal Freunde waren, jetzt mit nichts miteinander zu tun hatten. Bei uns in der Stadt, also in der Nachbarschaft, direkt in der direkten Nachbarschaft, haben wir Freunde, die wohnen da und die haben einmal jemanden bei sich aufgenommen, die aus schwierigen Hintergründen kommt und ja, die strahlt jetzt nicht so große Sicherheit aus. Wenn man sie sieht, dann hat man so Sorge, hey, was machst du hier im Haus? Holst du was aus dem Keller raus? Aber also, weißt du, so eine Person,
Okay,
du,
okay.
und die haben die aufgenommen bei sich in der WG, und hat die da gewohnt und dann haben die Nachbarn sich sehr aufgeregt und haben an die Wohnungsbaugesellschaft geschrieben, eine Beschwerde und dann musste
Boah.
sie ausziehen und oh, es war nicht so schön, ne? Und jetzt vor kurzem hat meine Freundin erzählt, ein Jahr ist es her, jetzt hat die Nachbarin wieder angefangen, sie zu grüßen. Vorher einfach ignoriert, so einfach.
Okay, aber es ist ein
Auch wenn du
kleiner
Hallo
Schritt
sagst und
immerhin.
nach einem Jahr, aber schon so immer so eine komische Spannung und jedes Mal, wenn man sich sieht, weiß man nicht, so, ja. So. Also auch Nachbarschaft, auch Familie, auch Freundschaften, die auseinandergehen, ja. Gibt schon viele, auch kaputte Beziehungen, die nicht einfach. Das
Ja.
schleppt man auch so mit so in seinem Leben rum, ne?
Das ist ja, das ist eine tiefe Sache und ich glaube, in diesem Podcast wollen wir auch persönlich sein. Das war schon sehr persönlich. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Aber auch für euch selber persönlich, wo habt ihr selber Verletzungen erlebt oder vielleicht habt ihr jemand verletzt? Oder für eine Zeit unversöhnte Beziehungen erlebt.
Boah, ich muss ehrlich sagen,
Du bist mit allen versöhnt.
boah, ja, also es ist für mich ist es deswegen schwierig, weil ich glaube, ich tatsächlich viele Sachen vergesse oder sie mir nicht mehr einfallen oder wie auch immer. Ich habe mir auch schon mal gedacht, vielleicht ist das so ein Verdrängungsmechanismus oder ich nehme die Sachen vielleicht anders wahr. Aber wenn dann von wenn mir dann doch etwas irgendwie noch in Erinnerung geblieben ist, dann vielleicht hat das dann echt eine krasse Gewichtung gehabt. Also die eine Sache, die mir jetzt einfällt, und ich muss noch weiter überlegen, vielleicht fallen mir noch weitere Sachen ein, ist die mit meinem Vater. Und zwar, also es gibt zwei Geschichten. Eigentlich die eine ist, als wir noch kleine Kinder waren, da meine Eltern, die sind ja, ich glaube, vor 50 Jahren ungefähr nach Deutschland gekommen und haben dann sich, weil sie gläubig sind, mit anderen Christen getroffen, zu beten und so weiter. Und man hat sich dann in den Häusern getroffen von Freunden und mal bei uns, mal woanders. Und dann hat man halt immer die Kinder bei dem anderen halt abgegeben. Dann haben die Kinder untereinander gespielt. Das heißt, ein paar Kinder waren bei uns zu Hause, wir haben gespielt und meine Eltern waren halt bei den anderen und dann die Erwachsenen quasi haben dann miteinander gebetet oder in der Bibel gelesen und so weiter. Und es wurde sehr spät und wir als Kinder haben uns nicht so viel Gedanken gemacht um die Uhrzeit. Wir haben viel Spaß gehabt und auf einmal höre ich so voll das laute Klopfen unten im Erdgeschoss, Haupteingang, die Tür, so jemand klopft so richtig, will so diese Tür einschlagen und alle Kinder hatten total Angst. Ich war so mit der Älteste, glaube ich, und weil es ja in unserem Haus war, habe ich in allen Mut zusammengenommen, bin runtergegangen, habe dann die Tür ganz vorsichtig so aufgemacht, Türklinke runter und dann ist die Tür mir entgegengesprungen und dann hat jemand mich auf den Kopf geschlagen, so, ne, mit einem Koffer, und das war mein Vater gewesen. Und dieses Ereignis hat mich so tief verletzt, aber mein Vater hat mir das erklärt, aus seiner Sicht, wie das war. Der ist nach Hause gekommen, hatte seinen Schlüssel vergessen an dem Abend, und wir wohnen ja in der Nachbarschaft mit Reihenhäusern und so weiter, viele deutsche Familien, die die Nachtruhe schätzen, und der hat uns ein paar Mal gerufen, dass wir aufmachen sollen, aber wir waren so laut, wir haben ihn nicht gehört. Er hat geklingelt, keiner hat gehört, keiner hat ihm aufgemacht und der ist dann halt voll sauer geworden und er wollte dann halt die ganze Zeit rumschreien, weil die Nachbarn ja dann aufgeweckt werden. Der war dann so richtig wütend gewesen und irgendwann mal hören wir das und dann ist halt diese Geschichte passiert.
Hey, warte mal, aber was ich an der Geschichte nicht verstehe, ist, wo der Koffer herkommt.
Ja, er ist von der er ist von der Arbeit direkt
gegangen. Ah, okay, gegangen, so ein Koffer. Ne?
Ja,
weißt du, ich habe so einen Reisekoffer.
Nein, das war so ein Aktenkoffer. Das ist einfach okay, sowas, okay. Weil er, genau. Aber die Geschichte ist so, dass das habe ich sehr lange mit mir rumgetragen. Also es war eine tiefe Verletzung als Kind, glaube ich. Das war einfach so unerwartet. Und meiner Meinung nach, ich habe ja auch nichts falsch gemacht.
Ungerecht irgendwie.
Ich habe einfach Angst gehabt. Und auf jeden Fall, das... Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, wahrscheinlich in der Pubertätsphase, wo ich sowieso so ein, so ein Knick hatte in der Beziehung zu meinem Vater. Ich glaube, das ist meistens zwischen Vätern und Söhnen vielleicht. Auf jeden Fall, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war im Bad und ich dachte mir so, ey, eigentlich hast du einen guten Vater, der hat eigentlich nicht viel falsch gemacht, der hat dich immer gut behandelt, aber ich mag den nicht, ich kann irgendwie, ich komme nicht mit dem klar und so auch so voll, ja, Hassgefühl ist vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Es war jetzt auch nicht wegen dieser einen Geschichte, die ich erzählt habe, einfach generell, egal was er gemacht hat, es war einfach so voll Abneigung, so Gefühle. Und ich wusste in dem Moment, ey, das ist voll unfair, das ist eigentlich voll fies, dass du solche Gefühle hast, das ist auch nicht richtig, aber was soll ich machen, ich kann nicht, diese Emotionen sind einfach da. Und das war eine längere Zeit so und ich habe jetzt mit meinem Vater nicht darüber gesprochen, das ist ja gerade in der asiatischen Familie ist es nochmal ein bisschen so voll, der Vater ist ganz oben, ich bin ganz unten so. So viel Respekt und so weiter, man redet über solche Sachen nicht, also was mir sehr viel geholfen hat, ist tatsächlich meine Beziehung zu Gott gewesen, die in der Zeit dann tatsächlich viel Wirkung auf mich hatte. Vielleicht erzähle ich das später, aber ja, ich hatte solche Erfahrungen, also mit meinem Vater hatte ich solche unversöhnte Phasen gehabt, mehr von meiner Seite aus. Ich glaube, von meinem Vater nicht, ich glaube, der weiß das auch gar nicht, aber so von meiner Seite aus.
Hört er Podcasts?
Weiß ich nicht, aber okay. Wenn er es hört, ist auch okay.
Ja, aber wenn ich so mein Leben, das, was mir sofort einfällt bei der Geschichte ist, mein Bruder, mein älterer Bruder, der war schon mal verheiratet. Und als sie noch nicht verheiratet waren, sondern er war einfach so mit ihr zusammen, in Thailand war das noch, so wir drei haben ganz viel zusammen gemacht. So, wir waren immer zu dritt unterwegs. Was ich krass finde, mein Bruder ist richtig guter älterer Bruder gewesen. Er ist 4 Jahre älter als ich. Und er hat mich immer mitgenommen dann so mit seinen Freunden. Und dann habe ich mich über ihn lustig gemacht vor seinen Freunden. So einer war ich. So. Kein schlechter kleiner Bruder. Aber mein Bruder hat, ja, dann, genau. Und seine Freundin und er und ich, wir waren zu dritt viel, viel unterwegs. So. Und da war schon, wir haben uns schon gut verstanden. Und als die geheiratet haben, war ich so, er cool, Hammer. Und dann, ich war noch in Thailand in der internationalen Schule und mein Bruder war dann fertig mit der Schule und die beiden sind für ein halbes Jahr nach London, weil sie dort studiert hat. Und dann ist er nach einem halben Jahr nach Deutschland und hat dann dort das Studium angefangen und wollte so hin und her immer so. Und nach einem halben Jahr, also nach einem Jahr Ehe, hat sie gesagt, so, sie hat keinen Bock mehr und sie will nicht mehr mit ihm verheiratet sein. Und mein Bruder war ganz alleine in Deutschland, meine Eltern waren in Thailand mit mir. Und er war ganz alleine so und das war für ihn sehr, sehr schwer. So, ihn hat das richtig getroffen. Er hat dann gesagt, hey, überlegst dir, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst und so. Mhm. Aber sie war so, nee. Und dann kurze Zeit später, die Scheidungspapiere waren noch gar nicht durch, so hatte sie schon einen Freund. So. Mhm. Und mich, für mich war das so einfach so wie ein Dolch in meinen Rücken. So, du hast uns einfach, was machst du, wie kannst du das meinem Bruder antun? Und ich, also ich habe sie, ich glaube, schon auch gehasst einfach so. Ich konnte mir nicht vorstellen, wenn ich sie sehe, dass ich nicht negative Gefühle habe. So. Und das hat sehr, sehr lange gebraucht und ich habe da viel gekämpft und wie du auch sagst, so bei mir, auch mit meinem Glauben, so, weißt du, als Christ, wir reden so viel über Vergebung, 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 aber in so einer Situation denkt man so, wieso, nein, einfach nein, ich will nicht. Ja. Das war schon ein Prozess so, ja.
Ja, sehr ehrlich, von mir gibt es auch so, ich hatte, also wie ist mein bester Freund, als ich in der Grundschule war und also einer der sehr guten Freunde, auf jeden Fall, wir haben sehr viel zusammen gemacht, wir waren nicht voll ländlich, aber wir wohnten quasi am Rand unserer Stadt und wir hatten auch viele Gelände, wo wir Fahrrad fahren können und zelten können. Also wir hatten einen guten Platz eigentlich dort und wir haben viel zusammen gemacht. Ich war oft bei ihm zu Hause, er war oft bei mir und er hat auch eine Phase erlebt, in der Middle School quasi. Das ist so 6. bis 8. Klasse. Und in dieser Phase hat er auch gelernt, dass er adoptiert wurde. Also er wusste das nicht vom Anfang. Ja. Oh, also es war auch ein Riesendrama in seinem Leben. Und es hat nicht mit ihm gut getan. Das heißt, in der 9. Klasse schon hat er angefangen, viel Drogen zu nehmen und so weiter. Aber wir waren immer noch befreundet und wir haben immer noch viel zusammen gemacht, aber ich habe das gemerkt in ihm, dass was ändert. Und in der, ja, vor der 9. Klasse im Sommer, wir waren weg mit meiner Familie auf einer, im Urlaub und wir sind zurückgekommen nach 2, 2,5 Wochen im Urlaub zu meinem Haus und ich habe die Tür geöffnet und gemerkt, dass es gebrochen wurde und ich dachte mir, hä? Wir haben vergessen, die Tür zu schließen, es ist irgendwie kaputt und ich bin reingegangen und ich habe gemerkt, dass es, ich dachte, dass es wäre Blut, weil es gab so rote Farben überall und so weiter. Ich dachte, hey, was ist hier los? Und mein Vater hat es dann gesehen und sofort gesagt, hey, du musst raus aus dem Haus, sofort. Und er hat dann die Polizei angerufen, bevor wir reingegangen sind, weil wir alle dachten, jemand ist hier gestorben.
Ja.
Wow.
Ja, später haben wir gemerkt, es war Tomatensauce.
Hat aber jemand trotzdem, Film gedreht dort?
Nein. Was ist also passiert? Die Polizei sind gekommen. Sie haben viel, also fast alles in unserem Haus zerstört, gebrochen, geklaut, also die sehr, sehr teuren Sachen geklaut. Also es gab viele schlechte Sachen, die auch nicht, die auch selber, ich kann nicht auf dem Podcast sagen, aber aber es war sehr schlimm, was da passierte. wir waren alle so, hey, war jemand betrunken und ist rangekommen oder wie? Also das ist, war sehr komisch. Jemand hat gekocht und so weiter. Es war also wirklich komisch.
Die haben auch gekocht?
Ne? Ja, sie haben Nudeln und Käsenudeln und so weiter gekocht. Hä? Wow.
Ja. Deswegen die Tomatensauce, ja?
Ja, und aber es war nur ein paar Tage später, dass die Polizei, also sie haben herausgefunden, dass es eigentlich der Freund von mir war, der das gemacht hat.
Und wie haben sie das herausgefunden?
Sie haben ja viele Hinweise gesehen. Krass. Und gesammelt und Nachbarn gefragt und so weiter. Und irgendwann sind sie zu seinem Haus gekommen. Sie haben auch dann Sachen gefunden bei ihm, die er von uns geklaut hat. Mhm. Und es war für mich sehr persönlich. Ja. Also das war nicht wie, okay, jemand böse hat unter Haus was schlecht gemacht, aber es war der sehr, sehr gute Freund.
Hast du ihn gesehen zwischen der Zeit, wo er eingebrochen hat und wo die Polizei ihn?
Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nicht. Diese Zeit, ich kann nicht mehr so gut erinnern, aber ich glaube nicht. Aber ich habe ihm dann, also er war in einer Schule mit mir in der Highschool und ich habe ihn dann danach auch gesehen. Und er war erstmal in einem quasi, ich weiß nicht, wie das heißt, aber nicht Kindergefängnis, aber es war schon
wie heißt das? Jugendanstalt.
Jugendanstalt.
Ja, in den USA nennt man das eher Gefängnis, aber ja.
Ja.
er ist verhaftet worden, könnte man sagen. Und für eine Zeit, vieles wurde nicht gefunden, was er geklaut hat. Und dann habe ich ihn letztendlich auch in dem Hof von der Schule gesehen, im Schulhof. Und ich dachte mir, ich hatte, es ist eine andere Situation, aber wie Jason gesagt hat, aber ich hatte ähnliche Gefühle, glaube ich. Ja, ich will ihn auch nicht vergeben. Nein. Warum sollte ich ihn vergeben? Ja. Aber ich glaube, ich war auch damals schon gläubig und es gab wirklich was tief in mir, die Sehnsucht nach Versöhnung und auch, dass ich ihm vergeben könnte. Ich bin mehrmals so, ich habe quasi gewartet, dass er mich anspricht, aber 4 Jahre lang hat er mir nie angesprochen.
Und du ihn auch nicht?
Also ich bin oft, hey, wie geht's dir? So.
Wow.
Ja, ich habe was gesagt, er hat nie was zurückgesagt. Er war, ja, gut, ja, und weiter. Und ich dachte, ja, ich habe es nie verstanden. Ja. Ich sag dir später was, aber ja, das war eine große Unversöhnung.
Aber habt ihr euch irgendwann wieder, also hast du jetzt wieder Kontakt mit ihm, oder?
Also 20 Jahre lang hatte ich keinen Kontakt mit ihm gehabt.
Wow.
Ich hab sein Leben neu durch Facebook ab und zu gesehen, was er macht. Also wir sind Facebook-Freunde schon.
Das ist die tiefste Freundschaft, die es
gibt. Also ich weiß, geht jetzt lang, aber ich sage einfach von mir, sorry, ich wollte es nicht übernehmen.
Was ist passiert? Du musst erzählen.
Vor ein paar Wochen.
Nein.
Vor ein paar Wochen, ich war, es war morgens um 8 Uhr und ich habe mich vorbereitet, weil ich musste zum Arzt. Und ich war schon ein bisschen verspätet, also ich war noch nicht verspätet, aber ich musste ziemlich schnell. Und ich habe auf meinem Handy bei Facebook Messenger so ein Audio, einen Anruf bekommen und es war von ihm.
Anruf?
Ja, also es gibt so viel.
Kann man über Facebook anrufen?
Ja, das ist wie bei WhatsApp, wenn man anruft.
Oh, das kenne ich gar nicht.
Ja, das nutzt man eher in den USA. Das nutze ich auch nicht. Also, und ich habe es gesehen und direkt gedacht, das muss Spam sein.
Ja, Spam,
ja. Ja, Ja, und es hat lange geklingelt und ich dachte mir, okay, ich nehme es auf. Und hallo? Und ja, hey, wie geht's dir? Ja, so, was? Und es war sofort klar, also dass seine Stimme war.
Hast du seine Stimme
wiedererkannt? Ja, ich habe es erkannt, ja, okay, auf jeden Fall. Und ich dachte mir, ey, was? Warum rufst du mich an? Und ich war ziemlich direkt mit ihm und ich habe einfach gesagt, hey, es geht mir gut. geht's dir gut? Warum hast du mich angerufen? ich war auch ja, einfach neugierig drauf und er hat gesagt, hey, ja, ich wollte anrufen, um mich zu entschuldigen. Und ich habe gesagt, was? Für was? Ich war so, wer ruft an nach 20 Jahren und sagt, Entschuldigung.
Ja.
Und er hat gesagt, ja, und erstmal habe ich auch gedacht, er muss betrunken sein. aber dann war es klar, er hat auch Klarheit. Und am Ende hat er mir einfach gesagt, ja, das war unsere Freundschaft war der beste Freundschaft in meinem Leben und ich habe das zerstört.
Hm.
Und ich wusste, dass seit dem Punkt, dass mein Leben immer schlechter wurde.
Hm.
Und ich habe viel nachgedacht. Ich weiß, ich kann das nicht reparieren, aber das ist sehr wichtig für mich, mich zu entschuldigen. Wow,
krass.
Und ich habe ihm tatsächlich gesagt, ehrlich gesagt, ich habe jahrelang nicht mehr darüber gedacht, das war auch die Wahrheit. Und ich habe dir innerlich schon vergeben, aber ich sag dir, ich vergebe dir.
Wow, cool.
Du musst nicht mehr dieses tragen. Und er hat dann geweint und gesagt, oh, ich habe das jahrelang getragen. Und das tut mir so gut, dass du mir das gesagt hast. Mm. Ja. Und wow, das war...
Das war vor ein paar Wochen.
Gesagt,
du hast nicht geweint?
ich bin nicht
kurz so davor.
Der Weiner.
Hey, was soll das? Wenn es einen Moment zum Weinen gibt, oder?
Ja, ich war auf jeden Fall aufgeregt. und ich habe ihm gesagt, hey, ich würde gerne mit dir noch weiter reden, lass uns einen Termin setzen. Das haben wir auch gemacht, weil ich muss eigentlich zum Arzt und ich wollte nicht, dass du denkst, ich will mit dir reden. Erwarte ich, dass unsere Beziehung voll versund wird wie zuvor? Natürlich nicht. Wir wohnen in unterschiedlichen Ländern und haben...
In 20 Jahren passiert ja, viel.
Genau, aber trotzdem, das tat mir auch gut, auch wenn mir wenn das für mich schon abgeschlossen wurde.
Ja.
Und ich habe ihm auch gesagt, weil er hat nämlich gesagt, was auch nicht die Wahrheit ist, aber er hat gesagt, du warst immer ein guter Mann oder sowas. Und ich habe ihm gesagt, hey, wenn ich was dir gut getan habe, das war pure Gnade, dass ich von Gott bekommen habe, weil eigentlich hätte ich nicht dir vergeben wollen, aber irgendwie tief in mir war das da, weil ich glaube, Gott hat es mir geschenkt. Und ja, ich glaube, dass Vergebung ist wirklich ein Geschenk, das wir bekommen, um anderen zu geben. Ja.
Boah, krass.
Therapie mit Kelly.
voll heftig, diese Geschichte. Ja. Boah. Ja. Ja, um meine Geschichte vielleicht zu Ende zu machen, ist, wie ging es mit mir und meinem Vater weiter?
deine Geschichte ist voll langweilig.
Also, wenn ihr sie überhaupt noch hören wollt.
Ja, wir können das später rausschneiden.
Hä? Hast du in den letzten 20 Jahren mit deinem Vater geredet? Aber wie langweilig.
Also, ich wohne mit meinem Vater, mit meiner Mutter zusammen in einem Haus. Und wir haben nicht 20 Jahre lang Funkstille gehabt und so weiter. Aber klar, als Teenager redet man wahrscheinlich nicht so gerne oder so viel mit seinen Eltern. Also, vielleicht gibt es ja auch Teenager, die den Podcast hören. Könnte auch sein, meine Kinder vielleicht. Naja,
also, es hören nicht. Schon.
Ja, genau.
Hey, Bonus-Kinder,
wenn ihr sowas habt mit eurem Vater.
Dann. Also, 17 bis 28. Also ich glaube, über 40% von unseren Zuhörern sind in dieser Phase.
Ja, okay. Ich glaube eher so 14, 15-Jährige. Auf jeden Fall. Okay. Naja, ich glaube, man redet natürlich mehr mit Freunden und mit Eltern eher nicht. Aber es gab, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 16, 17. Ich habe in der Bibel gibt es ein Buch, das nennt sich Sprüche oder die Sprichwörter. Und da sind viele so alte Weisheitsaussagen drin. Und ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht, in welchem Kapitel das steht. Aber es kommt immer wieder vor, dass man die Älteren respektieren soll. Die Jüngeren, wenn sie nicht töricht dumm sind, dann hören sie eigentlich auch den Rat der Älteren gut zu. Und es war in der Phase, wo, ja, wo ich einfach, ich glaube, empfänglicher war, einfach, ich wollte auch Gottes Wort mehr hören, verstehen und auch mit dem Ansatz, ja, wenn es jemanden gibt, der so viel mehr Weisheit hat, als wir Menschen überhaupt Weisheit haben können, dann sollte man eigentlich schlau genug sein, um dem Gehör zu geben. Und ich habe mich so ein bisschen auf diese Sätze eingelassen und gesagt, okay, du denkst zwar, du bist ganz schlau, aber vielleicht ist es doch schlauer zu wissen, man ist vielleicht nicht der Schlauste und hört vielleicht mehr auf die Älteren. Und das hat mich eine Zeit lang geprägt. Und ich meine, meine Geschichte ist natürlich anders. Also ich wusste ja, dass mein Vater nicht wirklich was falsch gemacht hat, beziehungsweise ich einfach grundlos Abneigungsgefühle hatte. Und aber in dieser Phase habe ich sehr viel einfach auch Liebe und Gnade und Vergebung immer wieder von Gottes Seite mir gegenüber erfahren, wo ich gesagt habe, boah, ey, ich habe das nicht verdient, aber es ist einfach krass, so eine Beziehung zu Gott zu haben, der einen immer wieder vergibt und der einen nicht im Stich lässt, der, auch wenn ich Phasen habe, wo ich nicht so viel Bock habe, der immer unveränderlich Interesse an einen hat, ne? Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt und mir auch geholfen, die Kraft und auch die Liebe gegeben, meine Gefühle schon auch umpolen zu lassen, sage ich mal, ne? Also mich anstecken zu lassen von dieser Art von Liebe und dann auch Verantwortung zu übernehmen. Und irgendwie habe ich dann den Gedanken gehabt, ich glaube, mein Vater, er hatte selber, er ist, man könnte sagen, eigentlich ohne Eltern aufgewachsen. Also seine Mutter ist auch früh verstorben, also ich glaube, als er 8 war. Und seinen Vater, den kannte er nicht, weil er im Krieg vermisst war. Auf jeden Fall, ich glaube, für meinen Vater wäre es schwierig, fast unmöglich, eine bessere Beziehung zu mir als Sohn aufzubauen. Ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, die Eltern wollen das, aber sie wissen nicht wie und sie können es auch nicht. Und selbst wenn sie es versuchen, die Kinder wollen das nicht, ne? Also die pubertierenden Kinder. Und ich wusste das, ey, okay, ich habe keinen Bock. Und wenn, selbst wenn ich der Vater jetzt, wenn mein Vater wäre, ich wüsste auch nicht, wie ich das mache. Eigentlich keine Chance, gell? Aber ich glaube, eigentlich die Jugendlichen, die Kinder selbst haben eigentlich die Möglichkeit, was dahin zu machen. Und dann, dann war ich natürlich viel älter. Ich war, glaube ich, schon Pastor in der Frankfurt City Church, in der Kirche. Und wir haben ja, also unsere Kirche, unser Büro ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, sehr zentral und sehr nah von der Bank, wo mein Vater gearbeitet hat. Und dann habe ich ihn ab und zu gefragt, hey, jetzt ohne die Mama, nur Vater, du und ich, lass uns mal in der Mittagspause was essen gehen. Und ich glaube, das hat total viel gemacht. Also es hat echt so eine neue Qualität in unserer Beziehung gegeben. Und ich glaube, das eine, was ich merke, ist, manchmal bei unversöhnten Beziehungen oder Situationen, es gibt manchmal Personen, die würden etwas für die Versöhntheit tun, aber können es nicht. Und dann ist, glaube ich, eigentlich entscheidend, oder es ist cool, wenn derjenige, der es kann, auch das sieht und die Chance nutzt und den Schritt auf den anderen zugeht, der sich dann darüber natürlich freut, ne? So in unserem Fall war das so. Also wenn ihr in der Pubertät seid und keinen Bock auf eure Eltern habt, ihr jungen Hörer, dann lasst es euch sagen, also wenn ihr den Schritt zu euren Eltern machen würdet oder zu einem eurer Eltern, also Vater oder Mutter, ich glaube, es würde echt mega krass Starkes auslösen, was vielleicht kein anderer sonst irgendwie in eurer Familie machen könnte.
Ja. Sehr, sehr gutes Wort. Also, Jason, du hast das letzte Wort heute. Oh. Wie hilft dir dein Glaube mit diesem Thema?
Ja, wie gesagt, es war schon ein längerer Prozess, immer wieder ein Ringen, auch in der Beziehung zu Gott, auch vor Gott so zu sagen, hey Gott, nee, ich will nicht hier vergeben, auch immer, wenn das Thema irgendwie mal aufkam und man das irgendwo gehört hat oder in der Bibel darüber gelesen hat. Und mich hat es gelehrt zu verstehen, Vergebung kostet immer etwas. Es ist viel einfacher zu vergessen oder nicht darüber nachzudenken oder ach egal, es ist schon eine lange Zeit, aber Vergebung kostet etwas, weil ich musste etwas loslassen. Ich musste das loslassen, was ich denke, was meine Ex-Schwägerin verdient hätte für das, was sie getan hat. So, weil wenn ich sie hasse, ich bestrafe sie für das, was sie getan hat. Und wenn ich jetzt sie vergebe, dann muss ich das loslassen. Das kostet mich etwas. Und aber ich sage immer, was nichts kostet, kann auch nicht wertvoll sein.
Ja.
Und da habe ich dann nochmal neu verstanden, krass, wenn Gott mir vergibt, das ist nicht einfach nur so, er schnippst mit dem Finger und sagt, ja, egal so,
ja.
Sondern es kostet etwas. Es hat ihn sehr, sehr viel, es hat ihn viel mehr gekostet, mir zu vergeben, als es mir etwas gekostet hat, meine Ex-Schwägerin zu vergeben. Und das hat mich aber nochmal neu zu verstehen gegeben. Manchmal, man sagt das so schnell, ja, Gott vergibt mir und da ist so vorbei. Aber wie viel das Gott gekostet hat, das ist, und deswegen ist es was sehr Wertvolles. Weil es sehr viel gekostet hat. Das ist die Bedeutung von wertvoll, ne? Dass es einen großen Wert hat, weil es viel kostet. Und das hat mich neu schätzen lernen, wie kostbar das ist, dass Gott mir vergeben hat, weil nee, ich habe das auf keinen Fall verdient gehabt. Und das ist viel größer als die Vergebung, die ich meiner Ex-Schwägerin. Und wenn ich sie jetzt treffen würde, ich denke, ja, ich würde mich freuen über die Chance, diese Vergebung, die ich empfangen habe, ihr auch irgendwo zu zeigen.
Ja, und den Preis, den Gott dafür bezahlt hat, ist, dass er das Liebste, was hatte, seinen Sohn für uns geopfert hat, dass Jesus für uns am Kreuz stirbt. Und das ist ja das, was wir an Karfreitag feiern, also übermorgen schon. Das haben wir jetzt nicht geplant, aber das Thema passt natürlich sehr gut damit zusammen. Und es gibt vielleicht einige, die vielleicht die Bedeutung von Karfreitag oder Gründonnerstag oder Ostern nicht wirklich wissen. Aber letztlich an Karfreitag, ja, ist genau das passiert. Also das hat Gott was gekostet. Ne? Es war der Ausdruck aber auch seiner Liebe zu uns. So viel Wert hat jeder von uns Menschen in Gottes Augen. Und das ist die gute Nachricht. Also ich denke, wenn ihr übermorgen vielleicht an Karfreitag eine Minute habt und drüber nachdenkt, dann hat Karfreitag viel mit der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen zu tun.
Und falls ihr diesen Podcast hört bevor Karfreitag,
ach so,
als ja. Werbung, wir haben auch eine Karfreitag Podcast gemacht, also nur für Karfreitag. Und das heißt Karfreitag Meditation. Das könnt ihr bei Apple und allen suchen. Ja, nochmal danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart für unser Gespräch, dass ihr in dem Raum wart mit uns und Kaffee getrunken habt, während wir geplaudert haben. Und ja, danke Jason, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Ehre.
Danke Bodo.
Ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
Und wie immer, was sollten die Menschen erinnern?
Auf keinen Fall abonnieren oder irgendwie sowas sollten wir sagen, glaube ich. Ne? Niemanden weitersagen. Und dann wisst ihr schon, wie Kelly das meint mit seinem Humor. Und ich glaube, ich habe das noch nicht mit Kelly abgesprochen, aber es sind ja jetzt auch Osterferien, 2 Wochen. Und ich glaube, wir legen eine kurze Pause ein, oder?
Auf jeden Fall. Also das musst du nicht mit mir schon.
Also wenn es nach mir geht, ja. Wir machen eine Pause.
Okay, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.